Herr Drewermann, wenn wir über Zukunft reden, dann dürfen und müssen wir über Hoffnung reden. Welches ist denn Ihre ganz große Hoffnung für das beginnende Jahr 2013?
Ich muss im Irreales sprechen, weil das, was ich gerne als Hoffnung bezeichnen würde, eher einem menschlichen Postulat gleichkommt als einer wirklichen Erwartung. Ich erwarte, dass endlich vor allem Deutschland aufhört, die Außenpolitik zu militarisieren, dass wir endlich Beiträge leisten, substanziell, die den Frieden fördern, dass wir aufhören, Asylsuchende im Mittelmeer mit militärischen Mitteln abzufangen und sie zurückzuschicken in den sicheren Tod. Ich erwarte mir eine Gesetzgebung im Sozialbereich, die die Schere zwischen Reich und Arm in Europa statt immer weiter zu öffnen, allmählich schließen würde und dasselbe im Verhältnis von der ersten Welt zur dritten Welt. Ich würde unbedingt erwarten und verlangen, dass man die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen stoppt, das Verbrennen der tropischen Regenwälder einstellt, dass man eine wirksame Antwort gegen die Klimakatastrophe hätte, wage ich kaum zu hoffen, weil im Grunde die Fakten längst gestellt sind, aus denen sie sich ergeben wird. Das ist mein Katalog im Allgemeinen. Persönlich habe ich viel Hoffnung. Ich glaube, dass die Menschen die Fähigkeit haben, glücklich zu sein. Ich erwarte eigentlich, dass es mir gelingen möge, mit einer Reihe von Menschen so zu sprechen, dass durch Begleitung, durch Verständnis und Verständigung mehr an innerer Freiheit und an Fähigkeit, miteinander umzugehen, wachsen möge. Ich glaube, dass die Sehnsucht der Menschen nach dem, was ich als religiös bezeichnen würde, nach Sinnsuche, nach Verlangen, nach Liebe, nach Arten, an denen man sich unverstellt mitteilen kann, immer mehr zunimmt. Dafür ist der Druck von außen viel zu groß, als dass das anders sein könnte. Mit anderen Worten, ich habe politisch, global ziemlich düstere Aussichten, persönlich aber recht ermutigende. Ich glaube an den Menschen, aber nicht an die Zustände.
Ihre Hoffnung auf die Politik haben Sie gleich sehr pessimistisch einkleiden müssen. Aber Sie haben auch die privaten Hoffnungen gehabt. Nun fällt ja auf, dass viele Menschen, wenn man sie heute nach Hoffnungen befragt, dann sehr persönlich werden. Also Sie haben Hoffnung auf Gesundheit, auf einen Arbeitsplatz, auf eine sichere Rente und anderes. Aber dieses ferne Hoffen, dieses Hoffen auf was ganz Großes, Sie haben vorher den Krieg angesprochen, den Schutz der Natur und so weiter, das haben doch die meisten Menschen verlernt, ist mein Eindruck.
Das ist wirklich zweierlei. Wenn Menschen verzweifelt sind und kämen damit in die Psychotherapie oder in ein menschliches Gespräch, darf man sicher sein, sie stolpern nicht gerade über den Himalaya, sondern über die Bordsteinkante. Menschen sind nicht verzweifelt, weil ein Tsunami oder ein Erdbeben in Ostasien riesige Verwüstungen anrichtet. Das alles ist erschütternd, aber es ist so gut wie nie Ursache einer persönlichen Verzweiflung. Es sei denn, projektiv vermischten sich die Ebenen. Man identifiziert sich aus psychischen, persönlichen Gründen mit den Leidenden draußen. Aber dann hätte das Schicksal des Unglücks in der Ferne nur eine symbolisch bedingte Nähe. Ernst nehmen muss man in jedem Falle, dass Hoffnung wie Verzweiflung in Menschen zunächst einmal aus der persönlichen Biografie, aus den individuellen Perspektiven sich formt und aus den Anlässen der unmittelbaren menschlichen Umgebung erwächst. Gefühle sind konkret. Wir können uns eigentlich das Leid nur von einer Handvoll Menschen, sagen wir ungefähr einem Dutzend Menschen, wirklich vorstellen. Alles andere sind Zahlen, die wir uns als solche gar nicht mehr vergegenständlichen können. Alle Spielfilme, die Schicksale darstellen möchten, auch Völkerzusammenhänge, geschichtliche Bezüge, müssen arbeiten mit einer Handvoll Personen, an denen sich Schicksal kristallisieren soll. Das also wird man keine Menschen übel nehmen dürfen, so sind wir. Wir sind in kleinen Gruppen groß geworden, sippenähnlichen Sozialgebilden und wir überschauen das Leben bestenfalls von der Großmutter bis zum Enkelkind. Das sind 120 Jahre, sehr weit gerechnet. Darüber hinaus können wir an den Händen zählen, wie Jahrhunderte sich zusammenfassen zu zwei, drei Ereignissen im Geschichtsbuch. Es wird immer abstrakter. Gefühle sind konkret und Hoffnung und Verzweiflung gleichermaßen orientieren sich an präzisen Inhalten. Umso wichtiger ist es mir zu betonen, dass die saloppen Hoffnungen, wir möchten die Rente sichern, den Arbeitsplatz nicht verlieren, einigermaßen gesund bleiben, so planbar das alles zu sein scheint, im Grunde auf die Güte des Schicksals hinauslaufen. Wir haben es nicht in der Hand, ob wir gesund bleiben, ob nicht durch die Tür hinaus sich irgendwas ereignet, ob nicht die Firma, bei der wir tätig sind, sehr verdienstvoll und tüchtig, nicht aufgekauft wird durch irgendeinen Hedgefonds. Und was mit der Rente wird, wir wissen nicht einmal, ob wir ihr Alter erreichen. Das ist eine sonderbare Brechung, dass das, was wir persönlich sogar als Auftrag von den Politikern diktiert bekommen, wir sollten gestalterisch und planerisch Eigenverantwortung übernehmen, in aller Regel in eins geht mit Illusionen. Drum wäre mein Vorschlag, dass wir diese Hoffnung, die im Äußeren sich begründen, weitgehend fahren lassen. Wofür wir wirklich zuständig sein können, ist die Entfaltung unserer Persönlichkeit. Sind wir selber. Und ich würde jetzt Glück, eine wichtige Erwartung jeder Hoffnung, identifizieren als eine Form der Selbstidentität. Dass man weiß, wofür es sich lohnt zu leben, will sagen, sich zu engagieren, mit aller Energie sich einzusetzen. Und zwar sogar unabhängig davon, ob das, was man mit Fävre betreibt, erreichbar politisch ist oder nicht. Es kommt darauf an, dass es wahr ist. Ich denke, das ist die wichtigste Form von Glück, mit sich identisch zu sein, die Dinge zu tun, die man für richtig hält, und zwar unverzüglich und ohne faule Kompromisse. Das steht bei einem selber, das kann man machen. Und wie nennt man das jetzt? Ist das Hoffnung oder Zuversicht oder fast schon Überheblichkeit? Oder ein Vertrauen auf Gnade. Dazwischen wird es sich bewegen.
Es ist ja doch ein bisschen auch das kleine Glück, wenn man so will. Ich will doch nochmal nachfragen nach dem, also wenn ich an Martin Luther King denke, der seinen Jahrhunderttraum hatte. Ernst Bloch als der große Hoffnungsphilosoph hat mal gesagt, Hoffen ist ein Träumen nach vorwärts. Also diese ganz großen Entwürfe, die ja auch junge Menschen noch in der 68er Zeit und so hatten, wo sind sie geblieben?
Das möchte ich auch gern fragen. Was Bloch betrifft, so war sein Träumen ja das Resultat von etwas, das im rein kommunistischen Ideologiebetrieb unterzugehen schien. Ein Humanum, das sich durchhält unter allen Umständen und gegen alle gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch gegen die Tyrannei, auch gegen den Faschismus, auch gegen den Stalinismus, auch gegen die globalen Hegemonialansprüche der USA, wen immer man da nimmt. Es gibt Evidenzen, die im Menschen liegen. Die wirft man in die Zukunft, um überhaupt leben zu können, um eine Richtung, eine Perspektive zu haben. Davon mag man träumen, aber dahinter steht vor allem ein Auftrag. Es genügt nicht, sich die Wand mit netten Bildern zu behängen. Es gilt, mit der eigenen Existenz so viel in einem liegt zu betreiben, dass diese Träume Realität gewinnen. Insofern spreche ich von humanen Postulaten. Das kann man nicht nur wünschen, man muss fordern, dass es wird und erwarten, dass es so kommt, ohne einen Anspruch darauf zu haben, dass die Erwartungen sich zu Lebzeiten erfüllen oder in absehbarer Zeit einer pragmatischen Erreichbarkeit zustreben. Es muss geschehen, weil es menschlich stimmt.
Sie sind ja auch Therapeut, Herr Däbermann. Ist denn die Hoffnung so etwas wie der hauptsächliche Treibsatz für unsere Zukunft?
Es gibt ein wunderbares Bild bei einem Propheten des Alten Testamentes, den ich seiner chauvinistischen und nationalmessianischen Attitüden wegen nicht ganz mag, dem Propheten Joel. Aber er schreibt im dritten Kapitel etwas, das sehr schön ist. Er sieht vor sich eine Zeit, wenn das, was wir heutige Geschichte nennen, zu Ende ginge. Es werde dann sein, dass die jungen Leute Träume hätten und die alten Visionen. Das möchte ich pädagogisch, therapeutisch, menschlich, unbedingt erreichen. Es bräche eine Generation von jungen Leuten auf, die ließen sich die Evidenzen ihrer Menschlichkeit, die Blochschen Träume, nicht wegbuchstabieren, indem man ihnen erklärt, das ist alles pubertäre Unvernunft, das ist ein Idealismus, der jetzt sich in die Realität trauen muss. Wir haben keine Gesinnungsethik zu verantworten, mit Max Weber belehrt man sie, sondern eine Verantwortungsethik. Und das heißt, dass wir auf krummen Zeilengrabe stehen, dass wir Frieden nur erreichen können im Status militärischer Überlegenheit, dass wir nett zur Natur überhaupt nur sein können, wir eine starke Ökonomie haben. Kurz, wir machen erstmal alles anders, damit es besser wird. Wir holzen die Wälder ab, damit wir Tannenbäume zu Weihnachten haben. Und so wird es sein. Wenn es sich wirtschaftlich lohnt, dann werden wir so nett sein, auch was zu erhalten. Jeder sieht, dass wir alles verwüsten. Und ich warte auf eine Jugend, die sich nicht mehr ihre Träume stehlen lässt durch diese Art von Zynismus, von Machterhalt, von den ewigen Lügen, die uns Generation für Generation aufgetischt werden. Und wäre es möglich, wir hätten alte Leute, die blicken zurück mit Freude an dem, was sie geglaubt haben, und stellen fest, sie haben es beibehalten. Ihr ganzes Leben bestand darin, sich nicht wegzugeben, sondern das, was im Herzen klar war, durchzutragen und in die Zukunft zu werfen. Selbst persönlich, wenn sich der Vorhang des Todes auf der Bühne senkt, eine Perspektive des Lebens zu haben für sich selber. Ich glaube, man kann Hoffnung eigentlich nur festmachen, wenn man sich weigert zu denken, der Tod hätte das letzte Wort über uns. Es muss eine Perspektive in die Unendlichkeit geben, um die paar Jahrzehnte richtig zu existieren. Und von diesen großen Hoffnungen relativieren sich dann die kleinen Enttäuschungen und halten sich dann auch die großen Hoffnungen stark.
Wenn wir uns Zukunft denken, also wenn wir in Glückskategorien auch nach vorne denken wollen, dann sind wir als Christen auch immer verpflichtet, dabei bestimmte Moral einzuhalten, bestimmte Tugenden auch mit in den Vordergrund zu stellen. Ist das aus Ihrer Lebenserfahrung heraus ein passendes Paar, Glück und Moral?
So wird es meist gesehen. Normalerweise wird, selbst wenn ich sage, es geht um humane Postulate, man das sofort ethisch interpretieren, als ein Sollensanspruch, der sich an den Willen richtet, den Verstand aufruft und dann durch Selbstkontrolle und Handlungsplanung in die Zukunft gestellt werden könnte. Ich glaube, die Menschen sind zu hilflos, als dass man die wahre Hoffnung festmachen könnte an die Schablonen der Moral. Wir sind selbst vom Christentum im Abendland gewöhnt, es als die Lieferantin von Grundwerten und deren metaphysische Begründung zugunsten der bürgerlichen Gesellschaft abzuliefern. Die Wahrheit ist, das Christentum ist keine Ethik und darf keine sein. Die reformatorische Theologie, gerade in der Schweiz sehr stark von Calvin reflektiert, hat diesen Punkt im Neuen Testament vollkommen richtig mit Hilfe Martin Luthers wiederentdeckt, dass ein Mensch nicht gut sein kann, einfach weil er will oder weil man ihm sagt, was gut und böse ist. Schon wenn man es ihm sagen müsste, von außen wäre seine Seele sehr verwirrt. Und Luther schreibt ganz richtig 1520 in der Freiheit eines Christenmenschen, alle Gesetze können dir nur sagen, was du tun sollst. Sie geben dir aber nicht die Kraft dazu. Diese Sicht Jesu ist eigentlich die verbindliche. Die Menschen sind nicht böse, weil sie böse sein wollen, sondern weil sie leiden, weil sie verwirrt sind, weil sie vor lauter Angst sich bei sich selber nicht auskennen. Und es hat keinen Sinn, sie nach den Paragraphen der Moral oder des Strafrechts draußen hinzustellen, abzustrafen, darauf zu warten, bis sie zurückgekrochen kommen in die Hürden der Gesellschaft. Man muss ihnen nachgehen, man muss ihnen helfen. Was Jesus wollte, war eine ganz und gar therapeutische Sicht auf die menschliche Not. So interpretiere ich die Gnadenlehre Pauli oder des Martin Luther und des Calvin. Es geht um Erlösung, streng genommen. Das will das Christentum sein. Und deshalb ist es so etwas wie eine Asylstelle für das, was keine bürgerliche Gesellschaft, keine Politik, kein Rechtsstaat anbieten kann. Die alle basieren auf Regularien der Gerechtigkeit, Lohn und Strafe, Gebot und Übertretung. Das, was das Christentum einbringt, ist eine Art der Gnade, an der Menschen sich selber angesprochen fühlen, wo sie lernen können, allmählich sich durch Begleitung wieder kennenzulernen, den Fehlstellen ihrer Biografie so nachzugehen, dass es eine innere Kontinuität gibt. Menschen können nur gut sein, wenn sie mit sich identisch sind, und da schließt sich fast der Kreis. Wenn wir sagen, Glück besteht in Selbstidentität, ist das Christentum der Weg, dahin zu finden. Durch ein begleitendes, zustimmendes, bejahendes, gläubiges, zustimmendes Moment der Begegnung miteinander. Im Grunde muss man im Namen Gottes an die Menschen viel mehr glauben, als in aller Regel die selber an sich zu glauben gelernt haben. Wenn wir uns anschauen, was die Hoffnungen der Menschen sind, sind sie fast alle materiell, sehr kurzatmig, im Grunde nichts weiter als der Treibsatz, um das Hamsterrad weiterzudrehen, in dem sie die Gefangenen sind. Am Ende haben wir Häftlinge, die nur möchten, dass man ihre Zellwände ein wenig auspolstert, um es bequemer zu kriegen. Wir sollten den Ausbruch wagen. Wir sollten eine Gesellschaft in Frage stellen, die mit den Menschen nichts weiter zu machen weiß, als wie man sie ausbeutet, damit aus Geld noch viel mehr Geld wird. Das ist nicht menschlich. Und die Natur nur betrachtet in dem gleichen Sinn, was kann man mit ihr machen zur Profitmaximierung, egal über welche eine Unzahl von leidenden Kreaturen. Jedes Kind weiß, dass das weder eine menschliche noch richtige Welt sein kann. Albert Schweitzer hat einmal gesagt, es gelte im Leben den Idealismus der Jugendzeit zu bewahren und sich nicht einreden zu lassen, das sei Selbstbetrug, nur weil die anderen es gerne haben, mit ihren Lügen weiterzumachen.
Haben Sie in diesem Sinne auch ein gewisses Gottvertrauen in die Zukunft?
Absolut. Ich hätte wirklich keine Hoffnung und ich wüsste nicht zu leben, ohne dass ich religiös mich selber interpretieren und auch mein Engagement motivieren würde. Ich sehe nicht, dass die Welt besser wird, indem wir auf den Straßen stehen und gegen den Krieg anreden oder gegen die Ausbeutung oder zugunsten einer verbesserten Asylpolitik oder zum Tierschutz oder was auch immer. Das tue ich jetzt seit Jahrzehnten, aber ich habe eigentlich deutlich den Eindruck, ich glaube sogar im Handumdrehen zeigen zu können, dass in den letzten 30, 40 Jahren wir vieles von dem, was damals noch klar war, vollkommen verloren haben. Wir hatten am Ende des Vietnamkriegs 1972 fast allgemein den Eindruck, es ist in einer westlich-demokratischen Gesellschaft ein Krieg nicht mehr führbar. Wenn die Leute erstmal wissen, was Krieg ist, werden sie dagegen protestieren. Amerikanische Panzer in brennenden Bambus, davon verträgt die Öffentlichkeit nicht. So war das im Vietnamkrieg. Das Pentagon hat daraus gelernt. Wir haben einen Elektronikkrieg, wir haben inzwischen Tötungsautomaten, die gezielt morden. Wir werden auch in Deutschland, nächstens in Potsdam, sitzen und mit Joystick 10.000 Kilometer weit die Todeslisten durcharbeiten. Ob Recht oder Unrecht, präemptiv, präsumptiv, es könnte sein, jener wäre gefährlich, also geben wir uns das Recht, ihn zu ermorden. So sieht's heute aus. Dass die Welt eine Einheit ist, das Raumschiff Erde sich nicht ausdehnen kann, dass wir da mitleben müssen, aber nicht dagegen, schien vor 30, 40 Jahren jedem klar. Dann erklärte man uns eine ökologische Konzeption basiert auf einer ökonomischen Stärke. Wir müssen wieder wirtschaftlich Wachstum fördern. Das Einzige, was Sie beim Zeitunglesen heute erfahren, ist, dass wir Wachstum brauchen. Wachstum ist identisch mit Naturzerstörung. Abgesehen davon, dass wir schon wieder 2 Milliarden Menschen mehr haben, von 6 auf 8 ist es geklettert, die letzten 40 Jahre. Das alles kann man zusammen addieren und man wird sehen, wo der Konfliktpunkt durch Zusammenlaufen verschiedener Faktoren unvermeidbar wird. Und ich sehe nicht, dass irgendjemand von den uns jetzt Regierenden was dagegen tun würde. Umso wichtiger ist mir, dabei zu bleiben. Es gibt Wahrheiten und Evidenzen, die stimmen, und sich dafür einzusetzen, muss richtig sein. Ich lerne das auch am Beispiel Jesu. Er hat nicht herumtaktiert, er hat nicht gewartet, bis Kaiphas als hoher Priester ihm wohlwollend zustimmt oder sich so schmieren lässt, dass es gehen könnte, oder Pontius Pilatus einen Vorteil sähe. Er hat die Dinge gesagt, weil sie stimmten zugunsten der Menschen, mit denen er zu tun hatte. Das kann jeder, das ist Glück und das steht wirklich bei ihm, so wahr Gott ihm helfe.
In den ersten Perspektiven des neuen Jahres ist der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann bei uns zu Gast. Herr Drewermann, wir reden über Zukunft, über das, was kommen wird, und wir haben jetzt viel über Zustände gesprochen, die sind. Zustände, die kann man auch theologisch vielleicht unter dem Begriff des Bösen subsumieren. Sie haben auch eins genannt, denn die Zukunft haben ja bestimmte Waffen, wie zum Beispiel die Drohnen. Das ist ausgesprochen das Programm des amerikanischen Präsidenten, in den wir auch mal sehr viel Hoffnung gesetzt haben. Wird das Böse in diesem Fall auch immer mehr anonymisiert? Es ist ja ganz einfach, Sie sitzen irgendwo in Amerika, spielen an einem Computer und schon werden in Afghanistan 20 Menschen getötet. Wie gefährlich ist diese Anonymisierung des Bösen?
Das meinte ich gerade. Killerdrohnen. Und die Anonymisierung des Bösen ist durch die elektronische Kriegführung fast perfektioniert worden. Paradoxerweise auf 2 Ebenen. Zum einen haben wir heute Spiele, die die Jugendlichen sich schon anschauen können, Counter-Strike-Programme, die auch für die militärische Ausbildung der GIs fast 1:1 so eingesetzt werden können oder wirklich werden. Man schaut den Tötungsvorgängen zu, völlig unbeteiligt. Man hat entsprechend eine Sprache, die nicht mehr von Töten redet, sondern von Ausschalten, Neutralisieren, Eliminieren. Es findet eigentlich gar kein Tod statt. So abstrahiert ist es. Und man hat eine Ideologie dahinter, die einen absolut in den Besitz des Bösen bringt und den sogenannten Gegner als Repräsentationsfigur, als Typen, als mathematische Ziffer im Reich des Bösen identifiziert. Dass dahinter eine vollkommen vernebelnde Propaganda liegt, dass diese Zweiteiligkeit von Gut und Böse eine Mythisierung der Geschichte darstellt, die das Verständnis verweigert und deshalb auch die Durcharbeitung an den Konflikten, die zu solchen Polaritäten führen können, wird kaum begriffen. Auch die Medien spielen augenblicklich mit. Allein schon die Idee, wir könnten das sogenannte Böse mit Mitteln bekämpfen, die es immer noch böser machen, ist ein logischer Irrsinn. Wir glauben, den Teufel zu besiegen, indem wir ihn aus der Hölle holen und uns selber in die Hölle setzen. Das ist das Programm. Wir machen die Welt nicht besser. Abgesehen, was für eine Logik, wir bringen die Bösen um, dann werden rein statistisch und numerisch immer mehr Menschen gut sein. Das ist so albern, wie zu glauben, wir bringen alle Traurigen um und dann ist die Welt sehr fröhlich. So kann man nicht machen. Aber so wird gemacht. Und umso wichtiger wäre es, und bin ich dankbar für Sendungen wie diese, wo wir mal das artikulieren können. Ein neues Jahr wäre wünschenswert, in dem diese alten Mechanismen verschwinden würden. Und völlig recht haben Sie, würden wir tatsächlich sehen, was wir machen, könnten wir das Allermeiste nicht machen. Würden die meisten Menschen sehen, wie wir heute Fleisch gewinnen in der Massentierhaltung, sie würden sich erbrechen, sie könnten es wirklich nicht. Würde man den Soldaten, die man wohin schickt, auch immer nach Afghanistan oder jetzt nach Mali, zeigen, was passiert, wenn sie ihre Geschosse in den Leib eines Menschen bohren, sie würden es nicht vermögen. Nur auf große Distanz mit Waffen, deren Wirkung am Ende sich auf unsere Sinne nicht zurückkoppelt und vor allem bei Menschen, die wir spalten, zwischen Befehlsauftrag, der rational ist, und einer vollkommen davon getrennten Emotion, die wir bestenfalls mit Beifall der Sozietät durch nette Zeitungsartikel in Stimmung halten. Diese Schizophrenie, überhaupt nicht fühlen zu dürfen, was man uns geistig indoktrinativ beibringt, als Befehl, als Handlungsauftrag, du musst jetzt zugunsten des Vaterlandes, der Menschheit, des Fortschritts, der Demokratie, was auch immer, in aller Regel zur Verbesserung des Zugriffs auf die Ressourcen, die wir ja brauchen, weil wir sie durch unseren technischen Standard benötigen, tun, was wir jetzt sagen. Machen wir Menschen unfähig, mit sich identisch zu sein und definieren im Grunde Tragik und Unglück. Also müssten wir im Namen einer Menschlichkeit, bei der man wieder fühlen darf, was man tut, und denken darf, was man innerlich als Resonanz emotional spürt, zuarbeiten.
Der Dramatiker Heiner Müller hat mal gesagt, Hoffnung ist etwas für schlecht informierte Menschen. Das heißt, je mehr wir in der Informationsgesellschaft leben, Sie haben auch gerade gesagt, wenn man noch mehr wüsste, Sie drehen es ja eigentlich ein bisschen um, weil Sie sagen, je mehr wir wissen darüber, wie passiert Tod in einem Krieg zum Beispiel, desto eher würden wir darauf verzichten, an so einem Krieg teilzunehmen. Das heißt, wir sind im realen Alltag Menschen, die bestimmte Dinge einfach ausblenden wollen. Liegt das in unserer Natur?
Es läge in unserer Natur, ein bestimmtes Maß an Qual zu verdrängen, weil wir damit nicht fertig werden. Es liegt auch in unserer Natur, Schreckensnachrichten zunächst einmal zu fokussieren. Das wirkliche Problem sind aber wieder nicht die Reaktionen der Menschen, der Einzelnen, sondern das Marketing der Medien. Man hat im Pentagon daraus gelernt, dass man eben nicht mehr das Fernsehen ranlassen darf, um zu zeigen, wie Panzer durch brennende Bambusdörfer rollen oder wie absurd das aussieht, wenn amerikanische Panzer durch die Lehmziegeldörfer in Afghanistan rollen. Das ist grotesk, das kann man mal zeigen, aber doch nicht dauernd als Alltag. Also haben wir heute eine eingebettete Journaille und ganz genauso im Nachlauf dann, wir haben Schuldzuweisungen in jeder Nachricht. Jetzt gerade in Gaza konnten wir das beobachten. keine Nachricht in Deutschland, in der nicht Israel antwortete auf den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Es war immer die Reaktion auf die Übeltat, dass die gezielte Ermordung mit Drohnen von Jabari, mit dem man gerade in Verhandlung war, einem hochrangigen Hamas-Führer, den Anlass für all das geboten hatte, ging völlig unter. Das wusste man, das stand auch in der Zeitung, aber die Akzentuierung in jeder perspektivischen Darbietung war genau umgekehrt. Angefangen haben immer die anderen und wir stehen jetzt in der Pflicht zum Schutz des Guten, zum Schutz von uns selbst, in Selbstverteidigung, hart zurückzuschlagen. Das alles vermehrt das, was wir dann das Böse nennen, vor allem aber bei uns selber und das merken wir nicht. Ich glaube, das ist die wirkliche Schwierigkeit. Wir wagen selten, ehrlich zu sein und projizieren viel lieber das, was bei uns selber Missfallen erregen muss, in den anderen und bekämpfen es dann ersatzweise. Wir sorgen uns immer im Splitter des Auges des anderen, statt um die Balken im eigenen.
Gibt es bei Ihnen viele Momente, Herr Drebermann, in denen Sie resignieren?
Ich resigniere nicht, weil ich nicht mich reduziere auf eine rein immanente Weltbetrachtung. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Protest, dass die Leidenschaft, dagegen aufzustehen, die Beibehaltung des Bloch'schen Träumens, wenn Sie das so nennen möchten, in sich selber eine religiöse Funktion ist. Man kann diese Welt nur ertragen mit einer Aussicht, die in dieser Welt nicht aufgeht. Sonst allerdings sehe ich nicht, wie wir aus dem Irrsinn herauskommen. Ich wäre selbst dann nicht damit einverstanden, dass man sich in den Garten des Epikur zurückzieht, mit Freunden feiert, die Gesundheit genießt, solange sie sei, sich zuprostet und dem Schicksal oder wem auch immer dafür dankt, dass man nicht gerade so schlecht dran ist wie just der Nachbar. So könnte ich nicht leben. Ich habe nie verstanden, wie man sich amüsieren könnte, etwa in dem biblischen Bild des reichen Prassers, der sich wohlgehen lässt, während vor seiner Tür der arme Lazarus dabei ist zu verrecken. Solche Leute, meint Jesus, kommen ja nicht in die Hölle, die sitzen da drin. Wie verstumpft müssen die denn sein? So kann man nicht leben. Das ist meine Evidenz, aber die ganze Aufregung ist zweigeteilt. Für sich persönlich kann man eintreten und versuchen, wenigstens einigermaßen geradeaus zu leben. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Das Glück, das mir erreichbar scheint, in einem tiefen Vertrauen, dass ich jenseits all dessen habe und setze, was ich persönlich machen kann.
Und Menschen, die diesen Glauben, diesen festen Glauben nicht haben, was empfehlen Sie denen?
Ihn dringend zu bekommen.